David wird heute für uns predigen. Ich möchte noch kurz für ihn beten und dann wird er für uns Gottes Wort auslegen. Herr, ich danke dir für David und ich danke dir für das geniale Predigteam, was wir hier in HDH haben. Überhaupt total genial, dass wir Lobpreisteams haben, dass wir Aufbauteams haben. Herr, du segnest uns. Herr, und es ist einfach genial, dass wir Gemeinde sein können. Viele Glieder in einem Leib, Herr, viele Körperteile in einem Körper. Und wir bitten dich jetzt für den David, dass du ihn erfüllst mit deinem Geist, Herr, dass er gut kommunizieren kann, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Und genauso bitten wir dich auf der anderen Seite, unsere Ohren und Herzen zu öffnen für das, was du uns ganz persönlich sagen möchtest heute. Amen.
Einen schönen guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Bin ich online? Jetzt. Prima. Ja, guten Morgen HDH auch von meiner Seite. Ich bin ehrlich gesagt platt, dass wir trotz Sommerloch eine so große Menge haben. Also Applaus für HDH, die es alle geschafft haben. So, ich stelle mich gerade hier rüber, dann könnt ihr mich etwas besser sehen, näher an der Leinwand. Ich hoffe, das Lobpreisteam vergibt mir für den Umbau hier. Genau. Das war nicht so gut. Jetzt haben wir es. Mein Name ist David, für die, die mich noch nicht kennen. Und ich habe gleich zu Beginn eine Frage an euch. Dieser Sommer war ja eigentlich relativ, ich sag mal, durchwachsen. Es war ein bisschen sommerliche Temperaturen, aber eigentlich ziemlich wechselhaft. Gestern ziemlich nerviges Wetter, es hat geregnet. Wer von euch erinnert sich noch an den Sommer letztes Jahr? Erinnert euch an den echten Sommer, Sommer 2015? Ich meine, so eine richtige Hitze über 4, 6 oder vielleicht sogar 8 Wochen hinweg, wo einem einfach die Brühe läuft, man hat Schweiß auf den Augenbrauen, es läuft einem runter, es tropft einem von den Ohrläppchen, alles ist einfach nur ätzend nass, man will ins Kühle nass. Dauerbelegung am Stollenwörthweiher für einige oder an der Eismanufaktur staut es sich. Einfach nur super, super heiß. Und ich erinnere mich, der Simon Massot hat damals an dem einen Sonntag, an dem es so brüllend warm war, deswegen bin ich ja froh, dass jetzt nicht die Kinder rausbringen muss, sondern es mitbekommt, er hat beim Aufbauteam geholfen und das Aufbauteam hat, glaube ich, an dem Morgen mit, zumindest die Männer mit freiem Oberkörper aufgebaut. Und er kam dann für das Gebet nach vorne und sagte: Gott, sei du so präsent heute Morgen hier wie der Schweiß auf unserer Haut. Das fand ich extrem cool und es repräsentiert diesen Sommer für mich total, dieses Gebet. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass dieser Sommer so durchwachsen war, erzähle ich euch von einem meiner heißen Sommer, die ich einmal erlebt habe. Und zwar war ich 2007 im Urlaub und ich habe euch auch einige Urlaubsbilder mitgebracht. Und ich hoffe, dass ihr sie jetzt gut sehen könnt, trotz des Lichts. Klick. Ist an. Vibriert. Da haben wir es. So, wer kann erraten, wo das war? Israel, genau. Es war super heiß. Es war zwar Oktober, aber es war trotzdem brüllend warm. Wir kamen an, in Tel Aviv gelandet, liefen aus dem klimatisierten Flughafen raus und uns traf es wie eine Wand. Waren dann bei Freunden von uns, haben bei denen übernachtet und es war so um die 38, 39 Grad und die Klimaanlage hatte längst versagt, die Fenster waren einfach weit auf und die sagten, entspannt euch Leute, vor 3 Wochen waren hier noch 46, also das ist richtig angenehm jetzt. Und wir saßen da, wir haben geschwitzt, es war so ätzend warm, wir haben einfach danach gelechzt, eine kalte Dusche zu nehmen, uns zu erfrischen. Und dann sind wir los, wir sind gen Süden gefahren, ihr seht im Hintergrund das Tote Meer. Und wir haben den Nationalpark von En-Gedi besucht. En-Gedi ist die Stelle oder eine der Stellen, wo David sich auch vor Saul versteckt hat. Ihr erinnert euch aus 1. Samuel, als er vor ihm weg ist und Saul ihm nach dem Leben trachtete. Und er hat sich hier irgendwo in der Region versteckt. Und wir sind da durchgelaufen, also jetzt schauen wir Richtung Osten. dann haben wir quasi 180 Grad Drehung gemacht und sind Richtung Westen weitergelaufen. Klick. So, ihr seht, das ist ziemlich felsige, ziemlich bergige Landschaft. Ein bisschen Grün ist dabei, aber ihr seht rechts daneben, dieser schwarze Fleck, das sind immer wieder solche Löcher, so Schlupflöcher oder Höhlen, in die man sich zurückziehen kann, in denen man sich verstecken kann. Hier sieht man nochmal einige. Und wir sind da durch, haben natürlich einige Fotos gemacht als gute Touristen, haben uns in diese Löcher verkrochen, in diese Höhlen rein und sind dann wieder weitergelaufen. Da unten rechts seht ihr tatsächlich David in der Höhle, wie er sich verkriecht und dann wieder rauskommt. Und dann sind wir dort weitergelaufen, weg von diesen Höhlen, und wir kamen zu diesem riesigen Wasserfall. Und das Schild unten mit Do Not Enter haben wir irgendwie übersehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder was ihr machen würdet, wenn ihr an so einen Wasserfall kommt, nachdem ihr einen langen Tag unterwegs wart, mit Rucksack, mit Sack und Pack, und ihr schwitzt, euch läuft der Schweiß überall runter. Wir Jungs geworden. Wir haben einfach die T-Shirts ausgezogen, die Schuhe aus, den Rucksack abgeworfen und haben uns einfach in den Wasserfall geworfen. Sah dann so aus, Schwung holen, abheben, platsch und weg. Einfach nur erfrischen und einfach nur diesen Wasserfall genießen. Jetzt sagt ihr euch wahrscheinlich, David, danke für den Reisebericht. Was hat das mit unserer Predigt zu tun? Das Thema, über das ich heute predigen möchte, findet sich im Psalm 32,1. Glücklich ist der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir haben heute gesungen, How great is your love for me? Pull me a little closer. Ich bitte dich, Herr, dass genau das heute geschieht, Herr. Während wir über dein Wort nachsinnen, während wir von dir hören, Herr, dass wir ein Stück mehr von dir erfahren und dir näher kommen und dir ähnlicher werden, Herr. Segne du dein Wort, Herr, und gib uns offene Herzen, offene Ohren, von dir zu hören. Danke dir, Jesus. Amen. Psalm 32, Vers 1. Also wenn du die Notizen machst für den Hauskreis, dann kannst du die aufschreiben, Thema Vergebung. Glücklich ist der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Und ich möchte heute das Thema Vergebung aus zwei Perspektiven beleuchten. Einmal Vergebung bekommen. Wenn du erstmal passiv einfach Vergebung erhältst, du hast irgendwas ausgefressen und jemand vergibt dir. Vergeben, man könnte auch sagen, Vergebung erhalten oder Vergebung finden. Und zweitens, selbst aktiv Vergebung geben. Man könnte auch sagen, Vergebung zusprechen oder Vergebung gewähren. Ich habe mich einfach für die Worte bekommen und geben entschieden, weil das einfach ganz leicht, der Gegensatz bleibt leicht in Erinnerung. Vergebung bekommen, Vergebung geben. Zum ersten Punkt, Vergebung bekommen. Also du bist der Schuldner, du hast Mist gebaut, du hast irgendwas ausgefressen und es nagt an dir. David schreibt da, glücklich ist der, dem Vergebung oder Übertretung vergeben ist, dem Sünde zugedeckt ist. Er sagt glücklich. Luther übersetzt, wohl dem, dem Vergebung, der Vergebung erlangt hat. Und auf Englisch heißt es wunderbar, blessed is he oder blessed is she. Blessed, you can be blessed, wenn du diese Vergebung empfängst oder erfährst. Wenn ich jetzt an das Wort glücklich oder zufrieden oder wohl dem denke, also so ein Ausdruck von Zufriedenheit, von Glück und von Freude. Und ich habe mich gefragt, wann waren Momente in meinem Leben, als ich richtig glücklich war, wo ich einfach happy war, dass alles rund gelaufen ist. Ein Tag, der mir eingefallen ist, war meine Hochzeit, als ich meine Frau geheiratet habe. Meine Frau hat im richtigen Moment Ja gesagt. Das war schon mal sehr, sehr gut. Ich habe meinen Checkflug bestanden. Ich habe eine Prüfung bestanden. Ich war so happy, ich war so erleichtert, dass all die Arbeit und das, was ich mit mir rumgetragen habe, bei der Hochzeit, die ganze Organisation, die Arbeit vorab, auf einmal von mir abfiel. Ich war happy. Und David benutzt dieses Wort und er sagt, glücklich ist der, dem Übertretung vergeben ist. Glücklich und happy. Es macht vielleicht nicht so viel Sinn, wenn man diesen Vers einfach isoliert sieht. Aber wenn man den Hintergrund von Davids Leben kennt, dann erkennt man, dass dahinter wahrscheinlich die Intrige Davids steht, als er gesündigt hatte. Er hat eine Frau, wahrscheinlich auch an einem heißen Sommertag, nackt baden sehen hat sich in sie verschossen, hat sie zu sich geholt, hatte mit ihr Sex. Blöde war nur, diese Frau war die Frau eines seiner Generäle, Uria. Auf einmal erreicht David die Nachricht, die Frau ist schwanger. Und die Frau sagt ihm, ich bin schwanger. Was macht David, anstatt das aufzuräumen und aufzuklären? Er versucht es zu vertuschen. Er holt seinen General Uria von der Front nach Hause und macht ihn betrunken und sagt, schlaf mit deiner Frau, damit eben die Schwangerschaft, damit es so aussieht, als wäre sie von ihm schwanger geworden. Er sagt aber, meine Truppen sind draußen und kämpfen an der Front und legen ihr Leben für uns hin. Wie kann ich mich mit meiner Frau vergnügen? Ich möchte das nicht. Er macht das nicht. Davids Plan fällt ins Wasser. David geht zum nächsten Schritt, ins nächste Level, und er schickt Uria ganz an die vorderste Front. Da, wo die Schlacht am heftigsten tobt. Und Uria wird umgebracht. Und dann sagt David auch noch, naja gut, diese Dinge passieren halt, es ist ja Krieg, es ist ja Schlacht. Und erst als Nathan kommt und ihm aufdeckt, das Unrecht, das er getan hat, mit dem Gleichnis. Wer möchte, kann das in Samuel nachlesen. Da wird David das bewusst und er tut Buße. Und als diese Last und er diese Vergebung empfängt und Gott sagt, ich habe dir vergeben, dann macht dieser Vers ganz anders Sinn. Glücklich ist er. Oh, thank you, God. Halleluja, mir ist vergeben. F.B. Meyer schreibt, sinngemäß übersetzt, eine Zeit lang nach Davids Sünde bekannte er seine Sünden nicht und litt schrecklich darunter. Als dann aber die Wunde geöffnet wurde und das Gift herauskommen konnte, brach er in Lobpreis aus, mit dem auch die Psalmen beginnen. Blessed is the man, wir kennen alle, glücklich ist der Mann und so weiter. Und auch hier, glücklich der, dem Übertretung vergeben ist. Oh, how happy is he? David hätte wahrscheinlich den Song Oh Happy Day auch singen können. Hast du gewusst, dass empfangene Vergebung glücklich machen kann, wie David gesagt hat, dass sie auch dich glücklich macht und dich froh macht und dich erleichtert, wenn du diese Last einfach ablegen kannst? Vor etwa einer Woche oder ich glaube schon 2 Wochen rief mich die Almut an aus unserem Hauskreis. Und wir hatten einige Sachen zu besprechen bezüglich einer Flüchtlingsfamilie, die wir aus dem Flüchtlingscamp kannten. Und ich war ziemlich eingebunden. Ich sagte zu Almut, Almut, ich kann gerade nicht, ich rufe dich in 15 Minuten zurück. Und sagt, alles klar, kein Thema, mach dein Ding und dann meldest du dich. Und ich habe mein Ding gemacht und habe es voll verstrahlt, Almut zurückzurufen. Nach einer Stunde, ach du Scheibenkleister, die Almut. Könnt ihr vorstellen, wie verärgert und wie peinlich es mir war, jetzt anzurufen und zu sagen, ey, sorry, es ist mir so unangenehm, ich habe dich echt vergessen. Mit dieser Last, das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber mit dieser Last, mit dieser Peinlichkeit, mit diesem Schuldgefühl, das wird natürlich nicht besser. Ich muss sie anrufen, ich muss es klären. Dann rief ich sie an und ihr könnt euch vorstellen, wie sie reagiert hat. Hat mich durch die Leitung gezogen, wie die Leviten gelesen. Nee, Quatsch, keine Sorge. Almut ist auch bei uns im Hauskreis, ist Christ. Sie hat nur gesagt, es waren die längsten 15 Minuten, auf die ich je gewartet habe. Aber ich vergebe dir. Und auch wenn es mir so peinlich war, als diese Last abfiel, es war eben wie unter diesen Wasserfall zu treten und zu genießen, dass jetzt diese Last von mir abfällt und dass ich diese Schuld loswerden kann und dass sie mir vergeben konnte, dass sie mir ermöglicht hat, diese kalte Dusche zu nehmen. Und genauso trägst du dich vielleicht mit irgendeiner Last rum oder irgendeiner Schuld. Irgendwas, wo du sagst, ich habe was ausgefressen und ich kann das nicht loslassen, da kann mir keiner vergeben. Gott lädt dich ein, heute Morgen unter diesen Wasserfall dich zu stellen und zu erfahren, was es bedeutet, das Glück der Vergebung zu erfahren, was es bedeutet, Vergebung zu erleben. Und by the way, nicht nur so wie du dieses Glück erfährst, dazu kommen wir gleich nochmal, aber wenn du Vergebung gibst, machst du auch deinen Nächsten, deine Frau, deinen Freund, deine Freundin, deinen Ehemann glücklich, indem du einfach diese kalte Dusche der Vergebung auf sie herabregnen lässt. Glücklich ist der, dem seine Schuld vergeben ist. Wie sieht es nun mit dem zweiten Punkt aus? Vergebung geben. Jetzt bist du der Gläubige. Jesus jemandem Vergebung auszusprechen, der dich verletzt hat, der dir wehgetan hat, der dir etwas weggenommen hat. Wir nehmen alle immer sehr gerne, aber mit dem Geben tun wir uns meistens schwer. Jemand steht in deiner Schuld und jetzt liegt es an dir und in deiner Macht zu sagen, ich vergebe der Person oder auch nicht. Und vor allem die Frage, wenn er es wieder macht, wie oft? Wie oft soll ich denn vergeben? Und ich habe ein cooles Zitat gefunden von C.S. Lewis, den ihr alle kennt von Chroniken von Narnia. Und der sagte, Christ zu sein bedeutet, das Unverzeihliche zu vergeben, weil Gott dir das Unverzeihliche vergeben hat. Das ist schwer, in den endlosen Provokationen des Lebens zu vergeben, der rechthaberischen Schwiegermutter, dem herumkommandierenden Ehemann, der nörgelnden Ehefrau, der egoistischen Tochter, dem lügenden Sohn. Wie schaffen wir das? Mit dieser Frage tragen wir uns auch rum. Und genau diese Frage hat auch Petrus umgetrieben, als er zu Jesus kam und ihn fragte, Matthäus 18, 21, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal genug? Vielleicht würde die Almut fragen, Herr, wie oft muss ich David vergeben? Er hat schon wieder verstrahlt, mich zurückzurufen. Reicht 7-mal? Und wir kennen alle die Geschichte und denken dann oder wissen, was Petrus Vorschlag und was Jesu Antwort darauf ist. Und wir haben immer den Petrus, den kleinkarierten Petrus im Kopf, wie er immer vorprescht und einen großen Mund hat und so weiter. Interessanterweise war es aber so, dass Petrus im Vergleich zu dem Denken seiner Zeit schon einen weiten Schritt voraus war. Die Rabbiner der damaligen Zeit glaubten, dass man in einer Sache maximal 3-mal zu vergeben hatte. Also wenn einer dir wehtut oder dir etwas wegnimmt, dann vergibst du. Wenn er es nochmal macht, er kommt, entschuldigt sich, vergibst du ihm noch einmal und ein drittes Mal. Aber dann ist doch gut. Und Petrus sagt, Herr, ist 7-mal nicht gut? Ist das nicht gut? Ich meine, das ist mehr als doppelt so viel als das, was die Rabbis verlangen. Reicht das nicht? Das muss doch der Gipfelpunkt der Gnade sein. Also irgendwann ist doch Schluss. Und was sagte Jesus? Wir kennen alle die Antwort. Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern 70-mal 7. Auch wenn die Zahl 7 für Vollkommenheit steht, Jesus vervielfacht das gleich, benutzt sie 2-mal. Vollkommenheit der Vollkommenheiten, könnte man vielleicht sagen. Und die Ausleger sind sich alle einig. Jesus bringt hier keine neue Regel oder kein neues Gesetz oder neuen Paragraphen. Du hast 490 Mal zu vergeben und beim 491. Mal ist endlich Schluss. Nein, vergib, Punkt. Egal, wie oft dein Bruder oder deine Schwester kommen. Wir als Christen sind berufen, einfach ohne Begrenzung zu vergeben. Was verrückt klingt, was absurd klingt. Aber das ist der Ruf an uns. Und interessanterweise, in dem, was Jesus lehrt, auch im Vater Unser, in Matthäus 6, Jesus scheint uns gar nicht die Option zu lassen, nicht zu vergeben. Er scheint gar keine Diskussion aufkommen zu lassen oder wollen zu lassen, darüber, wie oft ich vergeben soll oder wann ein Schluss ist, wann das Maß voll ist. Es heißt in dem Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und Jesus sagt nicht manchmal, wie wir ihn ab und zu vergeben, wie wir ihnen vergeben, wenn sie ABC gemacht haben. Kein Small Print, kein Kleingedrucktes, keine Klauseln, keine AGBs, die du da unten vergessen hast. Jesus sagt einfach, vergib uns unsere Schuld. Wir beten, der Vater vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er erwartet das einfach. Und Gott will auch unsere Entschuldigungen oder Rechtfertigungen nicht, dass wir kommen und sagen, Gott, weißt du, ich habe ja Mist gebaut, aber es war so schwer und ich konnte hier nicht anders und das und jenes. Was will Gott? Dass wir kommen und sagen, Gott, ich habe Scheiße gebaut. Vergib mir. Alles klar. The check is cancelled. Der Schuldschein gegen dich ist gelöscht. Und er vergibt freigebig. Und so krass, wie das klingt, es erinnert mich an die Aussage von Jesus, wo er sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich würde auch sagen, das ist eigentlich unmöglich. Aber Jesus fordert uns genau dazu auf. Und genauso hier, 7 mal 70 zu vergeben. Die vollkommene Zahl, die Petrus schon im Sinn hatte, multipliziert Jesus noch einmal. Jetzt sagst du dir wahrscheinlich, schön und gut, David, wir sollen vergeben, aber in den Alltäglichkeiten des Lebens und wie das Leben so spielt, in den Stürmen des Lebens, da kommt die ganz, ganz große Frage auf. Wie? Wie um alles in der Welt? Wenn ich doch so tief verletzt worden bin, wenn mein Mann oder meine Frau oder meine Mutter oder meine Schwiegermutter oder mein Freund oder mein Lehrer mich so tief verletzt hat, mir so wehgetan hat. Wie schaffe ich es, 7 mal 70 zu vergeben, vollkommen zu vergeben und immer wieder? Und ich weiß, ich kann keine abschließende und vollständige Liste präsentieren, aber ich möchte einfach nur euch 3 Dinge mitgeben oder 3 Ansatzpunkte, die ihr im Hauskreis weiter besprechen könnt und weiter ausweiten könnt und euch austauschen könnt, wie ihr, welche Ansatzpunkte ihr gefunden habt. Und ich habe sie zusammengefasst in 3 E's. Als meine Frau die Präsentation gestern sah, sagte sie, das sieht aus wie ein Sehtest eigentlich. Also wenn du jetzt BBB siehst, dann solltest du zum Augenarzt am Montag, dann hätten wir das auch erledigt. 3 E's, wie wir vergeben können. Ich komme nochmal zurück auf C.S. Lewis, der diese Frage gestellt hat, wie kann ich vergeben? Und er sagt, nur so denke ich, indem wir uns erinnern, wo wir stehen. Indem wir uns unsere Worte, die wir jeden Abend beten, bewusst machen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und nichts deutet auf eine Ausnahme hin, Gott meint, was er sagt. Und ihr erinnert euch an das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Punkt. Kein Wenn und kein Aber. Das erste E, erinnern, dass uns unsere Schuld vergeben wurde. Das kann uns helfen, auch zu vergeben. Das zweite E steht für eifern. Eigentlich nacheifern, aber da nacheifern nicht mit E anfängt, habe ich eifern genommen. In Kolosser 3,13, da schreibt Paulus an die Kolosser und ermahnt sie, er ermahnt die Gemeinde. Er gibt ihnen eine Menge Input und er sagt, hier erinnert euch an das, was Christus gesagt hat, was Christus gelebt hat. Und er sagt ihnen genauso, vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Unser Beispiel als Christen ist Christus, deswegen werden wir Christus-Anhänger genannt oder Christen. Und wenn Christus uns vergeben hat, wenn Jesus mein Beispiel ist, dann will ich ihm nacheifern und sagen, Gott, ich weiß, es ist schwer und ich habe schon wieder dieses Problem und er hat mich schon wieder genervt, aber ich will trotzdem vergeben, Jesus. Wie wir heute im Song gesungen haben, pull me a little closer. Pull me a little closer to you, Jesus. Wir schaffen es nicht hundertprozentig, wir schaffen es nicht vollkommen, aber wir eifern diesem Ziel nach, wir eifern Jesus nach. Und das dritte E, erkennen. Realisiere oder erkenne, zur Vergebung heißt frei sein. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum Jesus darauf bestanden hat, dass wir vergeben, dass er so etwas Skandalöses sagen konnte, wie vollkommen zu sein, vollkommen zu vergeben, 70 mal 7 zu vergeben, ist, dass er wusste, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht loslassen, dann können wir nicht frei sein, dann können wir nicht lieben. Und nur dann, wenn wir vergeben, wenn wir vollkommen loslassen, kommen wir heraus aus dieser Höhle. Erinnert euch noch an die Höhle von Engedi, in die wir uns verkrochen haben. Und wenn wir nicht vergeben und festhalten und in dieser Höhle der Unvergebenheit bleiben, uns dort einigeln in unserem Groll, in unserem Zorn, in unserem Hass, lähmt uns das mehr und mehr und mehr. Und ihr werdet das vielleicht im Hauskreis in Matthäus 18 nochmal durchgehen. Direkt danach erzählt Jesus das Gleichnis von einem Knecht, der seinem Knecht wiederum nicht vergeben konnte, der eine unbezahlbare Schuld erlassen bekommen hat, aber selbst konnte er nicht vergeben. Und für diesen Knecht stand am Ende Gericht, weil er nicht vergeben konnte. Und Jesus spricht auch wieder in Matthäus 6 diese Warnung aus. Wenn ihr euren Nächsten, den Menschen nicht vergebt, kann euch der himmlische Vater nicht vergeben. Diese Vergebung zu empfangen und unter diesen Wasserfall zu kommen, setzt voraus, dass du aus deiner Höhle rauskommst und sagst, ich weiß, es war schwer, es ist viel Mist gelaufen, aber ich vergebe und ich bin frei. Drei E's. Erinnern, eifern oder Jesus nacheifern und erkennen, dass wenn du vergibst, du dich selbst befreist. Und ich möchte zum Schluss kommen und euch zwei praktische Beispiele mitgeben oder von zwei Beispielen erzählen. Das erste Beispiel, da handelt es sich um Josef. Jeder von uns kennt die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und wir wissen, er stieg dann auf und wurde der große Held. Aber ich würde ganz gerne, dass wir uns einen Moment vergegenwärtigen in Josefs Leben. Und zwar, als er von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt wurde und vor sie kommt. Natürlich sind viele Dinge gelaufen, sie haben alle möglichen Reibereien als Geschwister gehabt und so weiter. Und sie reißen ihn von seinem Maultier herunter oder vielleicht kam er zu Fuß und reißen ihm die Klamotten vom Leib. Und er fragt sich, was ist hier los? Er war vielleicht auch ein kleiner verwöhnter Kerl gewesen, aber letztendlich sind es seine Geschwister. Ich habe selbst 6 Geschwister. Wenn ich mir vorstelle, egal was ich ausgefressen habe, dass sie so weit gehen, mich herunterzureißen, mir die Klamotten vom Leib zu reißen und mich in einen Brunnen zu werfen, voller Schlamm, voller Dreck, vielleicht Skorpionen oder Ratten oder Ungeziefer, ich weiß es nicht. Und dann sich meiner zu erbarmen, gegen Geld für ein paar Silberlinge zu verkaufen. Da kommt eine Karawane vorbei und wir wollen jetzt Josef ja nicht sterben lassen, dank seinem ältesten Bruder Ruben, der ein bisschen Reue verspürt hat. Zumindest lasst uns ihn verkaufen. Dann ziehen sie ihn dort raus, verkaufen dann die Karawane und er verschwindet aus ihrem Leben. Und Jahre später stehen sie wieder vor ihm, ohne zu wissen, dass es Josef ist. Und nach Tagen und Wochen der Prüfung und des Dramas kommen sie an den Punkt und kommt Josef an den Punkt, dass er einfach sich nicht mehr zurückhalten kann. Und er sagt, ich bin's, ich bin euer Bruder Josef. Und ihr habt es zum Bösen gemeint, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und ich vergebe euch. Und er weinte laut und er sagt, es heißt dort, er ging raus, weil er es einfach nicht ertragen konnte. Er hat einfach seine Vergebung auf sie fließen lassen. Interessanterweise lesen wir einige Kapitel später in 1. Mose 50, dass als Jakob, der Vater von Josef und seinen Brüdern, starb, die Brüder Angst bekamen. Jetzt, wo unser Vater Jakob stirbt, wird er sich vielleicht an uns rächen. Und man kann es ganz leicht ausrechnen, als Jakob mit der Familie nach Ägypten kam, war er 130 und als er starb, war er 147. 17 Jahre lang, die diese Brüder mit dieser Angst gelebt haben, jetzt hat er uns vergeben, jetzt geht es unserem Daddy gut. Jetzt stirbt er, jetzt wird er Rache an uns nehmen. Sich herumzutragen und nicht anzunehmen, diese Vergebung zu sagen, danke. Und wieder in Kapitel 50, Josef bestätigt das und er fängt an zu weinen darüber, dass sie seine Vergebung noch nicht angenommen haben. Er fängt an darüber zu weinen und sagt, natürlich, ihr habt etwas Böses im Sinn, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Wie frei hätten diese Brüder sein können, wenn sie sich unter diesen Wasserfall gestellt hätten und gesagt hätten, danke dir für die Vergebung. All diese 17 Jahre. Das zweite Beispiel, das ich euch erzählen möchte, ist von Gary Ridgway. Das ist ein Beispiel dafür, wie unvorstellbar schwer sein kann, Vergebung zu geben. Oder wie schwer das Thema Vergebung sein kann. Den Prozess von Gary Ridgway habe ich mitverfolgen können, als ich 2003 in Seattle war. Und man konnte die Urteilsverkündung live im Fernsehen mitverfolgen. Und die Angehörigen all der Frauen, die er umgebracht hatte, insgesamt wurde er überführt und gestand in 42 Fällen, Frauen ermordet zu haben. Und eine Szene aus dieser Gerichtsverhandlung oder der Urteilsverkündung ist allen in Erinnerung geblieben. Und es war der Moment, als den Angehörigen die Möglichkeit gegeben wurde, sich direkt an Gary Ridgway zu wenden. Den Mörder ihrer Frauen, ihrer Töchter, ihrer Tanten, ihrer Mütter, der sie umgebracht hatte. Und man konnte diese Spannung förmlich spüren und fühlen im ganzen Raum, durch den Fernseher hindurch, was für ein Hass ihm entgegenschwappte. Und sie spien ihn quasi an mit diesem Hass. Und eine Frau mit einem vor Hass und vor Bitterkeit verzerrten Gesicht, ich werde es einmal auf Englisch sagen und dann auf Deutsch, sagte, he is an animal. I wished for him to have a long suffering and a cruel death. Und dabei verzog sie ihr Gesicht in Grimassen. Es war nicht schön anzusehen. Und der Hass sprach aus ihr heraus. Er ist ein Tier. Ich wünsche ihm einen langen, schmerzvollen und grausamen Tod. Und eine andere Frau, die vermutlich ihre Tochter verloren hatte, stand auf und sagte, He will go to hell and that's where he belongs. Er kommt in die Hölle und da gehört er auch hin. Voller Hass, voller Bitterkeit, voller Groll, verständlicherweise. Und in diesem Moment, noch vorher, die ganze Zeit über, starrte Ridgway mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck über seine Schulter hinweg von der Anklagebank zu den Frauen, die mit ihm sprachen. Und scheinbar regungslos. Es hat ihn scheinbar nicht berührt. Ohne Reue. Und dann kam die Wende in dieser Urteilsverkündung, die mir heute noch einen kalten Schauer den Rücken runterlaufen lässt. Ein Mann stand auf, der vermutlich seine Frau oder seine Tochter, ich weiß es nicht, an diesen Mörder verloren hatte. Und er hatte auch ein verweintes Gesicht, er hatte rote Augen. Und er sagte Folgendes. Hier sind Menschen, die sie hassen. Ich gehöre nicht dazu. Sie haben es mir sehr schwer gemacht, das zu leben, was ich glaube. Und das ist das, was Gott sagt, zu vergeben. Ich vergebe Ihnen, Sir. There are people in this room who hate you. I'm not one of them. You've made it very hard for me to live up what I believe. And that's what God says, to forgive. You are forgiven, Sir. In dem Moment schluchzte Ridgway und er nahm sich ein Taschentuch und wischte sich die Tränen weg, ganz kurz. Diese beiden Frauen, die in ihrer Höhle der Unvergebenheit festgehalten haben an ihrem Groll, sind gefangen nach Hause gegangen. Der Mann, der ihm vergeben hatte, der kam raus. Er kam raus aus seiner Höhle und hat Ridgway ermöglicht, diese kurze kalte Dusche zu nehmen. Auch wenn uns für uns unvorstellbar ist, was da gelaufen sein muss. Und das ist die heilende Kraft der Vergebung, die sich entfaltet, wenn du vergibst. Die meisten von uns werden eine so schreckliche Geschichte wahrscheinlich gar nicht erlebt haben oder durchlebt haben. Aber alle von uns haben andere verletzt. Wir sind selbst verletzt worden. Verletzte Menschen verletzen andere. Frage ist, empfangen wir die Vergebung einerseits, kommen wir unter diesem Wasserfall, sagen dir danke dir für die Vergebung, Herr. Und andererseits kommen wir heraus aus unserer Höhle der Unvergebenheit. Und jetzt in der Response-Zeit lade ich dich zu zwei Dingen ein. Erstens, eigentlich genau spiegelt das den ersten und zweiten Punkt wider. Empfange Vergebung für deine Schuld. Stell dich unter diesen Wasserfall, wo du dich mit Dingen herumgeschleppt hast, die du schon längst hättest ablegen können und vor Gott bringen können. Sag Gott, ich habe Mist gebaut, vergib mir. Und erlaube Gott, dir diese kalte Dusche, diese Abkühlung zu geben. Stell dich unter diesen Wasserfall. Und zweitens, vergib anderen. Komm heraus aus deiner Höhle. Komm heraus aus diesem Gefangensein und mach dich frei von Groll, von Wut und von Zorn. Und ich bin mir auch bewusst, dass sehr, sehr viele Dinge, die uns passieren, nicht so einfach abzuwatschen sind und das Vertrauen erst wachsen muss. Aber es beginnt damit, dass wir vergeben. Das ist der erste Schritt. Amen.
Sorry für den Umbau. Wir wollen euch jetzt eine Zeit geben, wo ihr das wirklich machen könnt. Und das ist jetzt nicht geplant, aber ich glaube, HDH ist spontan.